also dass KI jetzt weder das Allheilmittel noch der Feind ist, sondern letztendlich wie eine Art Wegbegleiter, vielleicht auch verstanden wird, die man sich als Assistenz dann mit reinholt an den einen oder anderen Punkten. Ich habe, als ich in Köln zu dem Thema gesprochen habe, habe ich das Ganze ja aus der Sicht gesehen, dass die, also ich selber bin kein sehr technikaffiner Mensch und viele, die mir im Publikum saßen, sind es auch nicht. Ne? Also deswegen habe ich das wirklich ausschließlich aus Anwendersicht mal mit eingebracht und habe aber abgeschlossen mit dem Satz, und das habe ich aus einem wissenschaftlichen Podcast gehört, dass intuitives Arbeiten, was ja letztendlich die Basis für jedes wissenschaftliche Arbeiten ist, ja, dass das etwas ist, was die KI nicht vollends abnehmen wird, ja, und dass dieser letzte Schliff, den ein Sachverständiger mitbringt, der wird bleiben. Ich möchte jetzt nicht sagen für immer, weil keiner weiß, was für immer bedeutet, aber er wird auf jeden Fall bleiben. Das bedeutet, wir werden nicht ersetzt, weil das, glaube ich, auch so eine kleine Angst ist, ne? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz nach dem Osterfest. Hallihallo.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hi.
Mein Morgen, Name ist Anne Brackhoff.
Guten Morgen,
Anne. Guten Morgen,
Kilian. Guten Morgen, Kilian.
Und wir sind heute nicht allein, wie man vielleicht hört tatsächlich. Ne? Also Patrick und ich haben uns heute mal ganz, ganz starken Support nach den Ostertagen mit dazu geholt. Und zwar den Kilian Lang und Rick Uwes von Velaro. Wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz mal vorstellen?
Ja, also erstmal, ich freue mich super, jetzt da zu sein. Ich hatte mal geschaut, ihr habt ja auch gar nicht so viele Folgen mit anderen Leuten aufgenommen. Ich glaube, da habe ich nur so 2, 3 gefunden, zumindest durch die Titel. Ich habe nicht alle angehört. Ja, demnach fühle ich mich sehr geehrt und freue mich, dass wir heute hier nochmal zusammengekommen sind. Man muss ja sagen, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen. Ja, ich kann mich natürlich gerne einmal vorstellen. Kilian Lang, bin der Product Owner für Velaro. Product Owner könnte man auch so ein bisschen als Product Manager übersetzen. Velaro ist ja ein Produkt von Rick Uwes und ich bin jetzt etwa für seit einem halben Jahr in der Sachverständigenbranche unterwegs, aber halt von einer ganz anderen Perspektive, nämlich der künstlichen Intelligenz und der Softwareentwicklung, also der Weiterentwicklung von Software, die Sachverständige in ihrem Alltag unterstützt. Ja, und ich glaube, in die Richtung wird es dann heute auch so ein bisschen gehen.
Definitiv. Wir freuen uns ganz sehr, dass du dir die Zeit nimmst und wir heute mal auch vielleicht so ein bisschen produktspezifischen Blick auf dieses Thema kriegen können. War tatsächlich auch gewünscht, ne, von Hörern, dass wir mal das Thema künstliche Intelligenz nochmal einsteigen. Das ist ja absolut euer Thema. Ich bin da ja dieser dümmste anzunehmende User, ne? Deswegen vielleicht lerne ich ja heute auch noch ein wenig mit dazu. Wer unsere Folgen hört, der weiß ja, dass ich da sehr an meiner Struktur versuche festzuhalten, was das Thema Highlight der Woche angeht. Und Kilian, das würde ich jetzt gleich mal an dich geben, aber ich möchte vorher noch so eine kleine Anekdote erzählen, die mir letzte Woche bei einem Ortstermin tatsächlich passiert ist und ich dachte, das passt ganz gut. Marder. Wir hatten ja ganz häufig schon das Thema Marder und FFP3-Maske tragen und so weiter. Und ich hatte FFP, achso, ist ja auch egal, ich hatte gar keine mit.
Na, also toll. Es war wieder mal so, nicht
ja,
übrigens.
Ja, genau. Und der Kunde sagte dann zu mir, ja, müssen, also ich mache den Dialekt jetzt mal nach, was war wirklich so, oh, da müssen sie aufpassen da oben. Da lebt nämlich Marder mit seinen Jungen. Und das sagt er auch schon beim Öffnen dieser Spitzboden, Lukas, seien Sie vorsichtig, der beißt sich gar mal an den Ärmel fest. Da habe ich gesagt, na, kein Problem, gucken wir uns das jetzt mal an. Und dann bin ich da hoch, es war alles in Ordnung, der Marder war nicht in Sicht. Aber dann kam ich wieder runter und dann guckt mich die Kunde und sagt, ja, wir haben schon alles versucht, den zu vertreiben. Wissen Sie, was Marder vertreibt? Sag ich, nee, aber Sie werden es mir bestimmt gleich erzählen. Altes Parfüm. Hat nicht geklappt, hatte mir dann die Hausherrin erklärt, sie hat all ihre Flakons da oben ausgekippt, hat nicht funktioniert. Chili-Pulver hat auch nicht funktioniert. Aber Frau Brackhoff, wissen Sie, was funktioniert hat? Sag ich, nee, Radio. Wir haben dann Radio hochgestellt. Sag ich, was haben Sie angemacht? MDR, Schlager, mochte er nicht. Und dann ist er ausgezogen. Sag ich, Sie verarschen mich doch jetzt. Nein. Ja, also das war jetzt mal so mein Highlight der Woche tatsächlich. Es war sehr lustig. Und vielleicht auch ein Tipp an alle Sachverständigen. Wenn ihr mal wieder ein Problem habt, müsst ihr einfach in die BioGs die Kosten für ein Radio in Abzug bringen. Und weiß ich nicht, was MDR-Rundfunkbeiträge. Da ist der Marder dahin. Zumindest in Dresden. Genau, also das war jetzt mal ganz kurz mein Moment. Das musste jetzt sein. Kilian, was war denn dein Highlight letzte Woche?
Also ich nehme das schon mal als Highlight mit, dieses kleine Learning hier an dieser Stelle. Sehr schöne Anekdote.
Aber geschehen.
Ja, mein Highlight diese Woche. Ja gut, jetzt kommen wir gerade aus den Osterfeiertagen, hatten alle das verlängerte Wochenende. Ich muss sagen, das war super schön. Also ja, Shoutout zu meiner Oma, also Festtagsbraten. Definitiv ein großes Highlight, bekommt man nur zweimal im Jahr. Ganz großartig. Und ja, sonst die ganze Familie zu sehen, die Liebsten zu sehen. Das war wundervoll. Und so im Ausblick auf die kommende Woche würde ich sagen, ist das hier ein ganz besonderer Moment. Also Podcast, ich war noch nie in einem Podcast. Ihr wahrscheinlich auch nicht, bevor ihr gestartet habt mit eurem eigenen. Demnach ist das ein ganz großer Moment auch und definitiv ein Highlight.
Schön. Wie gesagt,
Umso
wir freuen
schöner,
uns,
dass du
dass du
da
da
bist.
bist.
Ja, ich freue mich sehr.
Ich kann
Lass
übrigens auch
uns.
da zu dem Thema Braten noch was. Also wir haben ja mittlerweile über 1000 Abonnenten und da wird bestimmt eine oder einer dabei sein, der gerade ein bisschen Buttermilch gebrauchen kann. Ich habe Rehbraten am Sonntag gemacht, ne, am Montag, und hatte dann auch dafür eingekauft, unter anderem auch, ich glaube, 3 Liter, also wir sind ja eine größere Familie, 3 Liter Buttermilch. Um dann, als ich mich morgens mit dem Braten beschäftigt habe, festzustellen, dass man dieses Reh 48 Stunden vorher in Buttermilch einlegen will, muss. Und dementsprechend habe ich jetzt 3 Liter Buttermilch. Also wenn jemand in der Nähe ist und noch Buttermilch braucht, ich hätte da noch was über. Und ich habe dann versucht herauszufinden, was Buttermilch genau tut. Und zwar nicht, weil die Hausfrauen Bücher aus den Jahrzehnten das so sagen, sondern was es wirklich biologisch macht oder chemisch oder wie auch immer. Die Antwort habe ich aber nirgendwo gefunden, noch nicht mal verlässlich bei ChatGPT, muss ich dazu sagen. Genau, und deshalb bin ich auch auf die Suche. Also wenn hier Lebensmittelchemiker sich zufällig in unseren Podcast verirren oder ihr mit einem oder einer verheiratet seid, dann lasst mich doch mal bitte wissen, warum man Buttermilch, Rehkeule in Buttermilch einlegen muss. Ich habe das immer noch nicht verstanden.
Aber
Und
du
wenn ich
hast es
nächste
schon.
Woche komme, machen wir Buttermilchwölkchen. Ich backe immer nur damit.
Buttermilchwölkchen.
Ja, mit Apfel und Heidelbeeren.
Ach ja.
Großproduktion. 3 Liter Buttermilch werden quitt gekriegt oder versorgen wir ganz Stade mit
Ich kann die
Buttermilch.
auch einfrieren.
Also ich hätte gern ein Paket dann rübergeschickt. Das hört sich sehr gut
Ja,
an, Anna.
eingefroren.
Ja.
Prima, da haben wir das Thema doch gut gelandet zu
Habt ihr
ChatGPT
gemerkt genau,
rübergezogen.
dass ich richtig geil übergeleitet
Ja,
habe, oder?
netter Übergang zu den
Ja.
Halluzinationen. Ne?
Nee, tatsächlich. Und deswegen würde ich jetzt auch mal als DAO völlig an euch übergeben und sagt, führt uns doch mal ein in diese Welt der künstlichen Intelligenz in Kombination mit der Usability für Sachverständige, weil tatsächlich hat ja Reguvis dafür eine sehr, sehr tolle Lösung jetzt auf den Markt gebracht. Kian, das magst du bestimmt gleich mal vorstellen. Kurzer Disclaimer an der Stelle, das ist vollkommen unkommerziell. Also wir bekommen kein Geld für Werbung oder irgendwas. Es ist wirklich mehr unter dem Gedanken, dass wir natürlich eine gewisse Transparenz anbieten wollen und wie wir schon ganz häufig gesagt haben, großartigen Menschen eine Bühne bieten möchten. Und ja, deswegen dazu nur, wir sind hier nicht gekauft oder ähnliches.
Dazu muss man aber auch sagen, dass ich dieses Velaro-Projekt von Anfang an fachlich begleiten darf, seit jetzt mittlerweile 1,5 Jahren, glaube ich, sind es. Ne? Es war, glaube ich, Sommer, fast 2 Jahre wahrscheinlich sind schon mittlerweile, als ich nach Köln reisen durfte und in einem Workshop träumen durfte, was Sachverständigen-Software alles können dürfen sollte. Und daraus ist, finde ich, ein sehr, sehr cooles Projekt entstanden. Mittlerweile ist das Velaro von Reguvis ja auch in der Beta-Version, in der Breite, in der Open-Beta verfügbar. Vielleicht für alle die noch ein bisschen älter sind, so wie ich. Reguvis hieß früher mal Bundesanzeiger Verlag. Und damit können wahrscheinlich die meisten noch was anfangen. Genau, und ja, jetzt ist es so, Kilian ist jetzt seit einiger Zeit dabei. Und Also man muss schon sagen, wenn man sich das Ganze schon anguckt, ihr, respektive wir alle zusammen, haben da schon sehr, sehr viel geschafft. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen damit einsteigen, den Leuten zu erklären, die jetzt Velaro noch nicht getestet haben, was Velaro eigentlich schon alles kann?
Sehr gerne kann ich da einsteigen. Ich finde aber erstmal sehr schön, dass du wir sagst, weil es ist wirklich so, ne, die Zusammenarbeit, die wir da geleistet haben, oder Patrick, die du ja in den letzten 1,5 Jahren da auch immer mal wieder geleistet hast, ging ja über dieses initiale Erträumen von, wo können wir am meisten Mehrwert generieren mit dieser neuen Technologie künstlicher Intelligenz in dem Sachverständigentum drüber hinaus. Und man muss sagen, wir waren ja öfter mal in regen Kontakt, wo man sich austauscht über ja, Fachwissen oder Priorisierungen oder ne, was benötige ich hier und was benötige ich da. Ja, aber einmal die Frage, was macht Velaro? Also, um es auf den Punkt zu bringen, Velaro nutzt künstliche Intelligenz, um ihre Quellen auszuwerten. Mit Quellen meine ich Bilder, die beschafften Dokumente, Begehungsnotizen in handschriftlicher Form, schriftlicher Form oder auch Audionotizen und diese in den beschreibenden Teil des Gutachtens automatisiert umzuwandeln. Das heißt, einmal die Quellen hochladen und durch die künstliche Intelligenz bekomme ich objektspezifisch den beschreibenden Teil des Gutachtens am Ende raus. Das ist quasi das Ziel, was Velaro sich gesetzt hat, wo wir jetzt seit 1,5 Jahren in der Entwicklung sind. Und ja, rund um dieses Thema gibt es natürlich verschiedenste feinere Themen, wo wir jetzt reingehen können. Aber unterm Strich zielen wir darauf ab, gerade 3 Stunden Zeit zu sparen pro Gutachten. Das ist Velaro, würde ich sagen.
Ich war gerade aus dem Video kurz verschwunden, weil ich nehme hier schon jetzt etwas wahr, mit dem ich nicht so gerechnet hatte. Und zwar, es gibt ja einen Leitfaden, den es in der Velaro-Hilfe gibt, wie ich dieses Tool am besten mit Informationen füttere. Das habe ich ausgedruckt und laminiert. Und es ist jetzt das zweite Mal so, dass ich nach einer längeren Abwesenheit aus dem Büro komme und mein Leitfaden ist weg. Also, das ist hier schon tatsächlich sehr, ja, ich denke mir auch gerade, das ist hier schon sehr gefragt. Ich muss auch sagen, wenn man das Ganze so ein bisschen betrachtet über die ganze Zeit, die sich das entwickelt hat und auch, also KI ja insgesamt entwickelt hat, ist es schon etwas, was unfassbar schnelle Fortschritte zeigt, was es auch so Spaß macht, weil man ja quasi, also eine Zeit lang war es ja so, dass man quasi wöchentlich gesehen hat, was da passiert. Jetzt sind die Sprints ein bisschen länger geworden irgendwie. Aber das ist halt mega cool. Und Kilian und ich haben uns ja vorletzte Woche auf dem Vortrag bei der DIA getroffen. Und da habe ich schon gesagt, es ist so cool, weil man sich immer über das freut, was die KI Neues lernt, ja, auch im Bereich der Immobilienbewertung, sodass man eigentlich gar nicht mehr darauf gucken muss, was sie alles nicht kann. Und das ist total schön. Wir Menschen sind ja so mangelorientierte Wesen und nölen gerne an dem allem rum, was nicht funktioniert. Und deshalb ist es so schön, dass wir uns mal über Dinge unterhalten können, was alles schon geht, ja, und was auch zukünftig gehen wird. Und dazu ist ja auf jeden Fall einmal diese Textverarbeitung, ja, also dass ich Sprachmemos einsprechen kann. Was übrigens ein Punkt ist, ich habe für unsere CESA-Mitglieder vor einiger Zeit mal Schulungsvideos aufgenommen, wie man Velaro zusammen mit LoRa verwenden kann, im Rahmen der Lage- und Objekt- und Ausstattungsbeschreibung. Und da ist ein Workflow, den ich ausprobiert habe, dass ich mich quasi vor meinen Rechner setze, den Voice Recorder vor meinem Handy anmache und alle Informationen, die ich beim Durchklicken sämtlicher Dateien finde, einfach nacheinander ungeordnet, unsortiert einspreche, um dann anschließend nochmal zu gucken, gibt es noch irgendwas auf meiner Liste, was ich vielleicht noch berücksichtigen könnte. Und das kann Velaro mittlerweile wirklich gut einsetzen. So. Und da sind wir auch an einem Punkt, wo, glaube ich, schon die ersten Vorbehalte mal kommen und sagen, na ja, aber ich habe ja gehört, KI erfindet ja so viel und interpretiert ja so viel. Okay, magst du vielleicht kurz erklären, warum das in dem Fall genau nicht so ist, dieses Problem?
Genau, also was du ja ansprichst, sind die Halluzinationen. Ich glaube, das kann jeder Sachverständige mal ganz einfach ausprobieren, wenn er zu ChatGPT geht und ein paar fachspezifische Fragen stellt, wo man das Wissen selbst hat, dann findet man recht schnell Fehler da drin. Ja, das heißt, diese allgemeinen künstlichen Intelligenzmodelle, die ja auch Large Language Modelle, also große Sprachmodelle genannt werden, ja, produzieren einfach Fehler durch die Art, wie sie kreiert sind. Das ist natürlich gerade in einem Gutachten ein Riesenproblem, weil ne, ich muss ja rechtssicher gewährleisten, dass meine Kalkulation, mein Gutachten korrekt ist und ich möchte natürlich überhaupt gar keine Fehler da drin haben. Das wussten wir natürlich eingangs von vornherein, deswegen, das ist auch Teil, wieso es Velaro dann eben gibt, damit wir halt gewährleisten können, dass man ja keine Halluzinationen drin hat und sehr fachspezifisch die ganzen Texte eben generiert. Im Hintergrund funktioniert das so, dass unsere künstliche Intelligenz ganz genau faktenbasiert agiert. Das heißt, sie basiert immer nur auf den Quellen, die hochgeladen werden. Das heißt, sie zieht sich nicht die Informationen aus dem großen Gehirn, sage ich mal, was dieses klassische Large Language Modell wie ChatGPT hat, sondern sie zieht sich die Informationen aus den Bildern, aus den Dokumenten, die Quellen, die ich eben genannt habe. Und dadurch haben wir schon mal sehr evidenzbasiert und faktenbasiertes Vorgehen. Und dann haben wir noch verschiedene Mechanismen im Hintergrund drin, die halt kontrollieren und sicher gehen, dass die richtigen Informationen am Ende von der KI rausgegeben werden. Jetzt ist es aber so, wir sind ja relativ jung noch in der künstlichen Intelligenzentwicklung. Ich glaube, Jahr 3, 3,5 jetzt ungefähr, seitdem das so richtig losgegangen ist für den Konsumentenmarkt oder Endverbrauchermarkt. Und man sagt immer noch, man braucht diesen Human-in-the-Loop-Approach. Das heißt also, ein Mensch muss immer noch mal kontrollieren, was hat die künstliche Intelligenz da rausgegeben. Und das kann unter Umständen ja auch ein aufwendiger Prozess sein. Ne? In einem Fall wie zum Beispiel in einem Gutachten ist da ja sehr viel Text, der gelesen werden müsste, um kontrolliert zu werden. Auch da implementieren wir Mechanismen, dass es sehr leicht ist, sehr granular und faktenbasiert das Gutachten zu überprüfen. Das heißt, man als Sachverständiger kann man hingehen und jede einzelne Information überprüfen, kategorisieren, filtern und so eben sehr effektiv prüfen, habe ich denn alle richtigen Aussagen hinten auch in meinem Gutachten drinne? Oder habe ich da Fehler drin? Und das ist natürlich auch ein ganz essentieller Teil, dass wir immer ja diesen tiefen Kontrollmechanismus mitbieten.
Und das Ganze gilt ja nicht nur für Dinge, die ich eingesprochen habe, sondern auch für Bilder und auch für Dokumente mittlerweile, ne? Also es gibt eine Bildererkennung und es gibt eine automatische Erkennung des Grundbuchauszuges und des Energieausweises.
Die Altlastenauskunft auch noch.
Altlastenauskunft auch noch, genau. Und das ist natürlich etwas, wo es auch vielmehr gar nicht darum geht, Informationen zu interpretieren, sondern einfach Informationen von einer Quelle an eine vorgesehene Stelle zu bringen, letzten Endes. Und zwar relevante Informationen. Und ich habe das bei der Nutzung von Velaro in der Vergangenheit zum Beispiel schon gehabt. Da hat dann die KI ein Gebäuderiss erkannt. Ja, und ich dachte, hä? Nee, ist doch gar keins. Also das ist ein Fehler auf dem Bild. Und dann habe ich mir dieses Bild einfach mal vom Rechner größer gemacht, mir genau angeguckt, weil ich auch verstehen wollte, was könnte denn jetzt die KI da als Riss erkannt haben. Und dann habe ich tatsächlich in einer Ecke ein Gebäuderiss erkannt, den ich selber so gar nicht gesehen hatte. Das ist jetzt ja nicht dramatisch. Alle Bewerter wissen, nicht jeder Riss ist gleich ein Drama. Aber im Rahmen der Tatsachenerhebung letzten Endes ist natürlich wichtig. Und dann auch sehr schön zu erkennen, dass man sich vielleicht eher so ein bisschen als Partner versteht mit der KI in solchen Tools, ja, und sagt, okay, ich kontrolliere dich und du kontrollierst mich. Und mit dem Mindset gehe ich da total gerne ran. Und es ist, also auf meinem Vortrag bei der DIA letzte Woche habe ich so eine kleine Fangfrage gestellt. Und dann habe ich nämlich gefragt, was hindert sie denn eigentlich an der Verwendung von KI? Und dann kam unisono Datenschutz. Dann habe ich gesagt, okay, ne, also Anne kennt das ja, wie ich frage. Das bedeutet also, wenn Datenschutzbedenken ausgeräumt sind, würde für sie kein Grund mehr bestehen, KI nicht zu nutzen. Und dann schmunzelten viele und ich habe gesagt, okay, dann müssen sie ab morgen KI nutzen. Einmal, weil es mittlerweile Tools gibt, die DSGVO-konform funktionieren. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf zu. Und weil solche Tools wie Velaro natürlich dann auch komplett DSGVO-konform sind. Und das ist natürlich etwas, wo wieder so, ich sag mal, alltägliche Probleme auf uns treffen, nämlich, dass Menschen immer sagen, ja, KI ist ja nicht DSGVO-konform, deshalb kann ich das nicht benutzen. Ohne genau zu hinterfragen, woher kommt diese Information, ne, wer hat diese Information geteilt und wie aktuell ist diese Information. Und das ist ja ein Problem, was wir sehr, sehr häufig haben, grundsätzlich, Thema Fake News und sowas. Und das ist ein Punkt, dass man vielleicht grundsätzlich sagen muss, man kann KI DSGVO-konform nutzen, sonst würdet ihr euer Angebot ja zum Beispiel bei Velaro auch überhaupt gar nicht an den Markt bringen können. Magst du, Kilian, vielleicht so ein bisschen als Fachmann erklären, wie das DSGVO-konform auch funktioniert und dass es funktioniert?
Mhm. Ja, komme ich gerne gleich drauf. Ich würde noch eine Sache ein bisschen vorschieben. Mhm. Nämlich dieses, also wir hatten ja bei dem Vortrag, den du gerade referenziert hast, hatten wir ja herausgefunden, okay, wir können DSGVO-konform KI anwenden, aber das heißt ja nicht, dass, auch wenn das der größte Blocker ist, dass die Leute das gleich in die Nutzung bringen. Und was man sich dann nochmal ins Gewissen rufen muss, ist, wir befinden uns hier in einem super jungen Markt, der extrem schnell wächst und halt einfach nicht etabliert ist. Und das heißt, es ist eine ganz neue Technologie und ja, Leute wie ich oder Patrick, auch du, bei Anne, bei dir weiß ich jetzt nicht deine Nutzung, haben uns da dann relativ früh drauf gestürzt und das Potenzial gesehen und halt eingearbeitet. Aber das kann man natürlich nicht von der breiten Gesellschaft erwarten. Und deswegen ist da immer noch eben ganz viel Raum und ja, Informationen, die übermittelt werden müssen, die sich aber auch erstmal etablieren müssen und finden müssen. Beispielsweise beim Datenschutz, da ist ja eigentlich die ja, Europa-Politik entscheidend, die festsetzt, ne, wie limitieren wir künstliche Intelligenz und wie limitieren wir künstliche Intelligenz Unternehmen. Und da muss man sagen, da sind wir weltweit mit die strengsten in Europa, die das machen. Aber selbst da muss man sagen, auch dieser Bereich entwickelt sich noch. Ne? Also wir haben natürlich Gesetze, die dafür sorgen, dass künstliche Intelligenz datensicher genutzt werden kann. Aber da wird natürlich auch ganz aktiv dran geschraubt, das zu verbessern. Beispiel ist große Copyright-Probleme, die wir da gerade haben. Ne? Was ist, wenn die KI den Kleiber gelesen hätte, was sie nicht hat bei uns, und diese Informationen verwendet? Ne? Das ist natürlich ein ganz großes Copyright-Bedenken. Da gibt es noch kaum Gesetze, die da sind. Genau, aber ja, um nochmal dann jetzt konkret auf deinen Punkt zu kommen, Patrick, ja, Datenschutzkonformität, würde ich erstmal darauf hinweisen, woher kommt das denn überhaupt, dass man sagt, künstliche Intelligenz ist nicht datenschutzkonform? Dafür vielleicht einmal zurückgeblickt, was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz basiert auf einer Technologie, die wir schon relativ lange haben, so die letzte Jahrzehnt, die letzten 15 Jahre, haben sich sogenannte Deep Learning Algorithmen immer weiter etabliert und wurden immer weiter ausgebaut. Das ist jetzt erstmal ein abstraktes Wort, das Wort Deep Learning Algorithmus. Was dahinter steckt, ist eine Logik, die aus sehr heterogenen Daten, also sehr unterschiedlichen Daten, Zusammenhänge versteht. Und dann diese Zusammenhänge halt auf neue heterogene Daten anwenden kann, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen oder Wahrscheinlichkeiten festzulegen. Also eine mathematische Logik, die dahinter steht. Und was wir jetzt heute als künstliche Intelligenz bezeichnen oder sehen, in Form von zum Beispiel ChatGPT oder diesen Large Language Modellen, ist quasi die Anwendung von diesen Deep Learning Algorithmen auf Silben, kann man sagen, also auf Buchstaben oder Silben, quasi auf Worte. Und man wird mit so einem Deep Learning Algorithmus umso akkurater und umso genauer, je mehr Daten man dem Ganzen füttert, um das zu trainieren. Und in dem Fall der Anwendung von Deep Learning Algorithmen auf Worten haben wir das halt auf quasi alle Texte, die im Internet zu finden waren, angewandt und auf alle möglichen E-Books und Co. Das heißt, es gab Unternehmen, die in den letzten Jahren hingegangen sind und gigantische Textmassen, die der Mensch produziert hat über die Jahrhunderte, haben sie in diese Deep Learning Algorithmen reingefüttert und daraus dann halt ein Modell generiert, was immer die wahrscheinlichste nächste Silbe berechnet. Nur um das auch einmal gesagt zu haben, damit man einmal KI einigermaßen erklärt hat. Und daher kommt halt dieser Datenschutzgedanke, was ist denn jetzt mit meinem Text oder mit meinem Dokument, mit meinen Bildern, werden die halt auch für diese Trainingszwecke der künstlichen Intelligenz verwendet, weil das ist ja, was künstliche Intelligenz aufgebaut hat. Quasi Daten neben, die existieren, teilweise auch geschützte Daten, das kann man, glaube ich, sicher sagen. Und daraus dann halt Trainingseffekte abzuleiten, um in verschiedenen Thematiken ein spezifisch intelligentes Modell zu haben. Das heißt, daraus entsteht dieser Datenschutzgedanke. Aus werden meine Informationen, meine Daten zum Training dieses Modells verwendet. Und dann gibt es noch ein paar andere, wie zum Beispiel, dass die Daten nur in Europa verarbeitet werden dürfen, um DSGVO-konform zu sein. Das ist der weitere große Punkt. Denn die KI-Modelle oder die Anbieter von KI-Modellen sind oder waren zu Beginn größtenteils amerikanisch. Ne? Also Google, Apple, Twitter heutzutage und OpenAI. So. Und sind natürlich jetzt auch noch in China angesiedelt mit einem DeepSeek beispielsweise. Und es gibt natürlich auch europäische Modelle. Und inzwischen würde ich behaupten, ist die halbe Welt oder fast die ganze Welt auf dem Trichter aufgesprungen. So, das war jetzt erstmal viel Monolog, aber da nochmal auf den
großartig.
Ich finde es wichtig, dass man das nochmal herlegt und da, ne, weil man weiß ja nicht, wie tief sich jemand damit auskennt, dass man nochmal ein bisschen den Weg herleitet, was künstlich entwickelt.
Absolut, ja.
Genau, aber zu den Dokumenten, also es ist so, wir aktuell nutzen eine Schnittstelle zu OpenAI, das ist der amerikanische Anbieter, den man hinter ChatGPT dann auch nutzen kann. Und verwenden quasi das KI-Modell, was der Hersteller OpenAI erstellt hat, trainiert hat. Dabei senden wir unsere Daten aber nicht direkt nach Amerika an OpenAI, sondern haben dieses Modell in einem Hochsicherheitsserver liegen in Europa und lassen das da verarbeiten. Das wird gehostet bei AWS, Amazon Web Services, also auch sehr etabliertes, in der Softwarebranche sehr, sehr etabliertes, valides Unternehmen, auch wenn es von Amazon kommt, also auch wieder amerikanisch beeinflusst ist. Aber erstmal, alle Daten bleiben in europäischen Servern. Wir haben zwei, einmal in Finnland und einmal in Frankfurt, beides neuester Standard, die Serverzentren, wo das Ganze verarbeitet wird. Das heißt, da sind wir schon mal DSGVO-konform. Das zweite ist, verwenden wir die Daten, die uns ein Nutzer bereitstellt? Ganz klare Antwort, nein, tun wir nicht. Wir trainieren damit kein eigenes Modell und wir trainieren auch nicht das Modell von OpenAI. Das heißt, die Daten, die Sie bei Velaro hochladen, werden auf gar keinen Fall verwendet, um irgendeine Intelligenz voranzutreiben. Die werden immer nur verwendet in ihrem spezifischen Auftrag, den sie bei Velaro anlegen, unter der Prämisse der Datenschutzverordnung und der AVV, die wir bereitstellen. Und da streben wir sehr hohe Standards an beim Datenschutz, weil wir eben wissen, dass das die einer der größten Bedenken ist in der Branche. Und das ist ja auch fair, ne, weil sie haben da sehr sensible Daten, die von ihren Kunden kommen, sehr relevant sind.
Genau, also das vielleicht auch nochmal von meiner Seite, glaube ich, gibt es da zwei maßgebliche Punkte. Einmal dieses Datenschutzthema, dann auch diese Trainingsdatengeschichten. Und da muss man immer sagen, wir kommen ja noch aus so einer Generation, oder nein, ihr nicht, ich, aus dieser Geiz ist geil-Mentalität, ja. Und da ist es ja letzten Endes so gewesen, dass man immer erwartet hat, dass die Dinge alle kostenfrei sind. Ja, auch ChatGPT zum Beispiel ist in der Basisversion kostenfrei. Und natürlich ist es so, dass damit Unternehmen wie OpenAI Daten sammeln. So, sobald ich aber in eine Bezahlvariante gehe oder mir eine Alternative suche, die in der Regel dann kostenpflichtig ist, habe ich die Option zu sagen, nein, ich will das nicht, dass das trainiert wird. Das heißt, es ist auch immer ein Stück weit Erwartungshaltung, ja. Und wenn man dann sagt, ich möchte nicht, dass meine Daten trainiert werden, ja, okay, aber dann muss ich halt auch Geld dafür bezahlen. Mal abgesehen davon muss ich immer daran denken, egal ob jetzt, weiß ich nicht, solche Unternehmen wie Meta, Google, Amazon, Tesla, wie auch immer, denen stellen wir auch jeden Tag Millionen von Daten bis hin ja zu auch Bewegungsdaten zur Verfügung. Da mault ja auch keiner mehr rum, weil es so schön bequem ist, den Output dafür zu nutzen. So, das ist das eine. Also das heißt, wenn ich dafür bezahle, kann ich auch diese Trainingsdaten natürlich dann ausschalten. Und das Zweite ist, dass viele sagen, ja, aber ich habe keinen Bock, in mein Gutachten reinzuschreiben, dass es mit KI erstellt wurde. Ja, das stimmt. Hätte ich auch nicht, muss ich aber auch nicht. Das hängt, also diese Aussage hängt ja mit dem EU AI Act zusammen, in dem gesagt wird, dass KI-generierte Dinge gekennzeichnet werden müssen. Finde ich auch richtig. Aber, das ist das Wichtigste daran, immer nur dann, wenn Dinge von KI erstellt und nicht mehr revisioniert wurden oder bearbeitet wurden, also zum Beispiel Bilder, kannst du in der Regel ja dann nicht mehr sonderlich bearbeiten, wenn du sie erstellt hast. Oder auch Texte, ja. Hier ist es aber so, wenn ich jetzt Daten über die KI aufbereiten lasse und bei Velaro ist es ja so, dass ich alles, was die KI erstellt hat, nochmal einmal manuell überprüfe und auch nochmal bearbeiten kann. Oder aber auch, wenn ich mit KI einen Text erstellt habe und den nochmal überarbeite, dann muss ich das nicht als KI erzeugt kennzeichnen, weil ich es ja mit KI-Unterstützung erzeugt habe und nicht ausschließlich über KI erzeugt habe. Also das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das nächste ist dann, wenn man sagt, ich möchte auch für die Nutzung von KI, da möchte ich mich jetzt so ein bisschen einarbeiten und ich möchte da ein bisschen sicherer werden, muss man auch mal sagen, das ist gerade auch schon richtig erkannt, es gibt ja halt auch verschiedene Modelle. Es gibt ja natürlich allen voran das bekannteste eigentlich, gar nicht mal das größte, aber das bekannteste ist halt GPT von OpenAI. Die Chinesen haben es ja jetzt mit DeepSeek quasi nochmal nach vorne gebracht. Aber es gibt auch Anthropic, Llama von Beta gibt's, Gemini von Google und nicht zu vergessen, Mistral, kennt kaum jemand, aus Frankreich, ist partout schon mal eine europäische Lösung. Und da habe ich zum Beispiel für mich eine sehr coole Plattform entdeckt, und zwar LangDoc. Ich packe das auch mal in die Shownotes, da könnt ihr euch da mal kundig machen. Bei LangDoc ist es so, vereinfacht gesagt, die haben sich von den ganzen großen Modellen, haben die sich eine Kopie gekauft und haben sie in Frankfurt auf einen Server gehostet. Und also es ist wirklich sehr vereinfacht gesagt. Aber die schaffen es, nicht nur DSGVO-konform zu sein damit, dass sie es hosten, sondern dass sie diesen sehr hohen Sicherheitsstandard der ISO 27001, ist glaube ich, zu erreichen, was Datenschutz angeht. Und man bekommt auch hier ein AVV. Da sind wir nämlich beim nächsten Thema, Datenschutzgrundverordnung, dass man sagt, okay, sowohl ihr bei Velaro als auch zum Beispiel so ein Laden wie LangDoc, ja, die quasi für 25 Euro im Monat irgendwie da was anbieten oder eine Plattform bieten, um KI zu lernen, betreiben Auftragsdatenverarbeitung. Und wenn ich mit seriösen Unternehmen zusammenarbeite, habe ich halt immer den Vorteil, dass die auf solche Themen auch schon vorbereitet sind und solche Dinge zur Verfügung stellen. Ich finde, daran erkennt man auch ein bisschen auf jeden Fall die Qualitätsanbieter. Das muss man ganz klar sagen. Und darüber hinaus ist, finde ich, auch noch ein Punkt. Ja, ChatGPT ist in aller Munde, aber es gibt tatsächlich Modelle, die in einzelnen Bereichen viel, viel besser sind als ChatGPT. Ja, und das darf man nicht vergessen. Und da so ein bisschen rum zu experimentieren und ausprobieren, das, glaube ich, ist auch etwas, was so ein bisschen auch die den Sachverstand der Zukunft in dem Bereich dann ausmachen wird. Ja, dass ich mir auch überlege, nicht wie prompte ich was, also wie erstelle ich eine Anforderung in so einem Modell, sondern welches Modell wähle ich gerade für meinen Bedarf. So. Und ja, Kilian, ich war kurz mit meinem Monolog auch schon zu Ende.
Na, ich wollte dich nicht in dem Sinne unterbrechen, aber da möchte ich kurz auf eine Entwicklung, die gerne. Wir gerade im Markt sehen, hinweisen, was sich gerade entwickelt, was so im Hintergrund in der IT-Industrie quasi Trend ist und eigentlich super sicher ist, dass das kommt, ist, dass man so ein Layer davor hat, du schreibst quasi deinen Prompt und dann gibt es so eine Schicht, die analysiert, okay, was wird hier eigentlich gefragt? Will ein Bild generiert werden oder muss ich hier sehr tief recherchieren? Und dann automatisch eins von einer validen, variablen Anzahl von Modellen ansteuert, was halt das Beste für dieses Modell ist. Der Hintergrund dahinter ist jetzt gar nicht mal die größte Qualität zu haben, das ist mehr ein Nebeneffekt. Der Hintergrund dahinter ist, das Energie zu sparen, weil ich brauche kein super großes Modell anzuschmeißen auf meinen Servern. Wenn ich nur eine ganz einfache Abfrage machen will von einfachen Informationen, dann reicht mir halt ein kleineres Modell, was dafür nicht so viel Energie und Rechenleistung in den Servern verbraucht.
Und das kann man auch weiterführen. Und zwar ist es so, dass ich glaube, Sam Altman war das, auch wieder von OpenAI, letzte Woche gesagt hat, dass Freundlichkeit bei der KI jeden Tag Millionen kostet. Und dann ging es darum, tatsächlich, dass solche Floskeln wie Bitte und Danke jedes Mal auch natürlich Serverleistungen dem Ganzen abverlangen zusätzlich. Und deshalb ist es hier schon mal auch vielleicht schön, man kann da sehr rough sein. Ja, ihr braucht nicht freundlich zur KI sein, sie nimmt es euch nicht übel, aber die Umwelt wird es euch danken. Da kommen wir natürlich auch wieder zu ganz, ganz anderen Punkten. Aber vielleicht so ein bisschen auch mal auf den Ausblick geguckt, KI-mäßig im Moment der neueste heiße Scheiß, muss man sagen, sind ja diese Reasoning-Modelle. Ja, also vorher war es so, auch wieder vereinfacht gesagt, hat sich die KI immer nur Gedanken gemacht über die Frage, die einem gestellt wurde. Heute macht sich in den neueren Modellen die KI Gedanken darüber, wie sie diese Fragestellung am besten löst und stellt sich darunter wieder andere Fragen. Und das geht ja mittlerweile so weit, ich habe das am Wochenende mal ausprobiert, ich teste ja auch gerne mit dem neuen ChatGPT O4 Mini und habe gesagt, ich möchte gerne in den Urlaub fahren mit meinen Kindern und möchte gerne mal ein paar Tipps haben, stell mir passende Fragen und dann recherchiere. Am Ende des Tages kam dann ein Vorschlag, ganz konkret entweder nach Tirol, nach Slowenien oder an die Costa Verde und mit konkreten Hotelbeispielen, mit konkreten Informationen, dass die Hotels zu dem angefragten Zeitraum zur Verfügung stehen und ob GPT mir das Ganze auch noch buchen soll. So, das heißt, wenn man sich dann aber, das macht ja zumindest GPT an dieser Stelle sehr transparent, diese Chain of Thoughts, also diese Gedankenkette mal anguckt, ist das einmal manchmal zum Schmunzeln, weil die Formulierungen teilweise lustig sind, die einfach in dieser Chain of Thoughts dann stehen. Also da steht zum Beispiel sowas wie, der See ist sehr schön, aber es ist ein kleines Kind dabei, das könnte etwas gefährlich werden, Punkt. Solche Dinge halt. Also es ist auch sehr menschlich geschrieben, finde ich. So, und das ist ja etwas, was immer mehr kommt, dass sich also KI auch wirklich Gedanken macht um Problemlösungsstrategien letzten Endes. Und da ist ein Punkt, den ich bei Velaro sehr bewundere. Ihr seid ja einen ganz, ganz anderen Weg gegangen. Also normalerweise war es bisher mal so, die Wertermittlungssoftwareanbieter dieser Welt in Deutschland hier haben immer erst eine Berechnungslösung entwickelt und haben dann geguckt, wie sie drumherum so ein bisschen Fleisch an den Fisch machen. Das war bei Velaro von Anfang an anders. Ich erinnere mich am Anfang daran, da ging es überhaupt gar nicht darum, die 698. Bewertungslösung zu finden, sondern es war wirklich die Frage, was würde euch euren Arbeitsalltag erleichtern? Und oh Wunder, es kam halt nicht das raus von wegen, ich möchte jetzt das nächste coole Berechnungstool haben, sondern ich möchte wirklich im Arbeitsalltag Unterstützung haben, in den ganzen Office-Tätigkeiten. Und jetzt ist es natürlich so, dass viele dann sagen, ja, also Velaro ist mega cool, habe ich ausprobiert, es kann aber nicht rechnen. Kilian, jetzt mal ganz provokativ gefragt, ist das nicht vielleicht ein bisschen dann falsch verstanden vom Tool her?
Ich würde nicht sagen falsch verstanden. Also wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, dass wir auch die Berechnung mit einbeziehen. Ich würde sagen, hinter diesem Gedanken, ja, es kann ja aber nicht rechnen, steht das Bedürfnis, ich will keine fragmentierte Softwarelandschaft, die mich teuer Geld kostet, und zig Programme anwenden, sondern ich will eigentlich ein Programm, was ich halt nutzen kann, was mich unterstützt bei der Gutachtenerstellung, das rechnet für mich, das generiert für mich die Texte, da kann ich meine Daten verwalten, ja, und was ne, kann vielleicht Dokumente von meinen Kunden mir schicken lassen, solcherlei Dinge. Ich finde, das ist ein sehr valides Bedürfnis und ich finde, das sollte Velaro auch in Zukunft abbilden. Was dahinter einfach steht, ist, dass wenn wir heutzutage Software entwickeln, das ist weltweiter Industriestandard, gehen wir nicht mehr nach dem sogenannten Wasserfall, der Wasserfallmanagement-Entwicklung vor und planen halt eine komplette Software, die wir dann komplett programmieren und dann auf den Markt bringen, sondern wir gehen so vor, Patrick, wie du das zuvor ganz nett eingeleitet hast, wir fragen die Kunden, hey, was braucht ihr denn? Dann fangen wir an, das zu programmieren und geben dann, sobald wir ersten Nutzen liefern können, auch wenn der noch nicht 100% des Nutzens darstellt, das in den Markt, um Marktfeedback zu sammeln. Das heißt, jedem unserer Nutzer hören wir zu. Jedem unserer Nutzer, der uns in den Kundensupport schreibt, mir eine Mail schreibt oder den Kollegen eine Mail schreibt, mit uns im Videocall ist oder mal telefoniert, dem hören wir zu, was für ein Bedürfnis steht dahinter, was für Wünsche sind an unsere Software da. Und dadurch haben wir ja eine Spirale, die konstant zu Veränderung führt. Also wir passen uns halt sehr konstant im Zeitgeist der Entwicklung an die Benutzerwünsche an. Und gleichzeitig braucht so eine Entwicklung auch einfach Zeit. So, das muss man sagen, das braucht immer viel mehr Zeit, als man sich wünschen würde oder denkt. Und genau, deswegen sind wir noch nicht da und fokussieren uns aktuell, ist die Zielsetzung halt 100% des beschreibenden Teils zu generieren und noch nicht die Berechnung einzuführen.
Und es ist ja auch schwierig, wenn man mal anschaut, es gibt ja im Prinzip drei große Softwarelösungen. Das ist Prosa von Sprengnetter, das ist LoRa von Ongeo und Excel von Microsoft. da natürlich die Sachverständigen, die ja partout schon jetzt nicht unbedingt für die innovativste Branche, was technische Lösungen angeht, so bei uns hier in der Immobilienbewertung stehen, davon wegzubekommen. Ne, das ist ja schon das so ein Punkt. Und ich finde das auch gut, wirklich den Menschen auch die Wahl zu lassen. Und wie gesagt, wir nutzen jetzt das Velaro, um auch da Texte in LoRa zu implementieren. Das funktioniert auch relativ gut. Die mich kennen, wissen, dass ich finde, dass die Texterzeugung in LoRa einfach katastrophal ist, so in den, vor allem in den Vollgutachten, ja. Und genauso lässt sich das aber zum Beispiel auch ins Prosa einbinden. Und das finde ich, ist für uns schon mal eine riesengroße Erleichterung, weil ich nutze jetzt Prosa für die Vollgutachten seit 2009. Und mir wird es wirklich schwer fallen, weil ich dieses Programm jetzt endlich mal wirklich richtig gut kenne und verstanden habe seit einigen Jahren, das zu wechseln. Aber das Ganze intelligent zu ergänzen, ist ja auch nochmal etwas, wo ich dann auf, ich sag mal, liebgewonnenen Komfort nicht verzichten muss. So. Von daher finde ich, für alle die sagen, ja gut, bei Velaro zum Beispiel gibt es den Use Case und ich, ja, dann baut euch doch halt ein. Ja, also man muss halt das Ganze für sich immer nur, ja, wie soll ich sagen, gut, selber gut vorbereiten und selber gut aufbereiten. Und dann ist auch halt immer eine Frage, welchen Anspruch man letzten Endes an die Gutachten für sich selber hat, ne? In welchem Maße sie technisch optimiert werden oder halt nicht. Ja? Wir zum Beispiel nutzen, um das auch nochmal kurz anzusprechen, wir nutzen ja die KI auch, um unsere Gutachten zu prüfen. Ja? Hintergrund war, dass wir gesagt haben, naja, Es ist halt ärgerlich. Wir haben sind alle an unserer Kapazitätsgrenze und maximal ärgerlich, wenn wir ein Gutachten zur Kontrolle geben und da ist irgendein grober Fehler drin. Also haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin und haben dann so eine Prompt-Routine entwickelt, wo wir die Gutachten einmal hochladen und einmal auf Rechenfehler, unplausible Annahmen, eindeutige Fehler oder sowas hingewiesen wird. Und wir damit zum Beispiel unseren eigenen Workflow verbessern können. Ja, das bedeutet auch letzten Endes aber, das ist keine bestehende Lösung. Ja, also wir haben das jetzt so entwickelt, dass andere das auch nutzen können, aber das ist keine bestehende Lösung gewesen, also mussten wir das selber entwickeln. Und da muss man sich da halt reinarbeiten und reindenken und im Zweifel dann auch mit Partnern zusammengehen, die das gut machen. Jetzt bist du ja relativ neu in der Immobilienbewerterbranche, bist ja quasi gerade reingeboren, frisch. Glaubst du, diese Branche wird es schaffen, mit dieser technischen Weiterentwicklung mitzugehen? Ich bin da ja persönlich sehr skeptisch. Wir haben ja im Moment so einen Bruch bei den Sachverständigen, die wirklich also von der ganz alten Schule sind, die mit dieser ganzen Technik und mit Nachwuchs und mit modernen AVMs und was weiß ich nichts zu tun haben wollen. Und dann die etwas jüngere Generation, da zähle ich mich jetzt einfach auch mal ganz frech dazu, die da wirklich sehr technikoffen sind und so weiter und so fort. Aber die sind halt immer noch ein Stück weit der Nachwuchs, kann man sagen. Kilian, glaubst du, wir schaffen das noch rechtzeitig im Sachverständigenwesen, so wie du jetzt auch das Sachverständigenwesen für die Immobilienbewertung erlebst, da die Kurve zu kriegen und wirklich am Zahn der Zeit zu bleiben?
Ja.
Gemein jetzt, ja, oder?
Gut, nee, es ist eine sehr valide und gute Frage. Ich glaube, hundertprozentig kann man sie nicht beantworten. Also erstmal, es ist so der Mensch konstant, bringen wir irgendwelche Innovationen in die Welt, sei das die Dampfmaschine, das Internet oder das Auto oder halt die künstliche Intelligenz. Gleichzeitig beharren wir auf unseren Routinen und das tun wir alle. So, ich gehöre jetzt zu der jungen Generation, ich bin 29. Ich habe mir für meinen privaten beruflichen Alltag hier jetzt auch ein AI-Tool angeschafft im Produktmanagement-Bereich. Tolle Features, tolle Funktionen, habe ich seit 2 Monaten nicht angepackt, weil mir die Zeit fehlt, mich da reinzulernen.
Ja.
Das heißt, ich muss mich halt irgendwann hinsetzen, mir wirklich die Zeit nehmen und sagen, so, jetzt nehme ich mir mal einen Tag, jetzt lerne ich mich mal da rein. Ich glaube, es ist so. Schlussendlich spart Velaro 3 Stunden Zeit in der Erstellung des Gutachtens. Wenn man einem Gutachter, egal welcher Bereitschaft seine Routinen zu verlassen, sagt, hey, möchtest du 3 Stunden in deinem Gutachten sparen, dann würde jeder sagen, ja klar, natürlich. Ne? Habe ich mehr Zeit für entweder mehr Aufträge, Familie, was einem wichtig ist. Das dann aber umzusetzen, ist halt die andere Sache. Die eigenen Routinen zu verlassen, ist eine andere Sache. Ein Teil der Leute muss da ja auch gar nicht mehr sich anpassen. Ne? Es gibt viele Leute, die, das ist ja auch eine Entscheidung, wo man eine Software oftmals kauft, zum Beispiel für sein Team. Und man arbeitet selbst gar nicht mehr unbedingt in den Gutachten, in dem Schreiben der Gutachten. Das ist die Effizienz des Teams. Das muss man erstmal sehen, dann auch was Neues in so ein Team reinzubringen. Und das muss halt aus dem Team nach oben getragen werden, das geht auch. Schlussendlich, ich glaube, ja, eure Cäsar-Kunden, Absolventen, die werden das liebend gerne annehmen, weil man da auch dann einfach anfängt, neue Prozesse aufzusetzen. Und dann mit der Zeit, sage ich mal, geht und diese 3 Stunden Ersparnis auf jeden Fall mitnimmt. Wenn ich jetzt aber noch 7, 8 Jahre bis zur Rente habe und ich bin da sehr etabliert in meinen Prozessen, muss ich es nicht anwenden, wieso auch. Ne? Und ich glaube, so wird der Markt sich da abbilden. KI ist, glaube ich, gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, was auch 100% sicher ist, ist, dass künstliche Intelligenz sicheren, wertvollen Mehrwert bieten kann in Sachverständigentum auf verschiedensten Ebenen, nicht nur auf der Ebene von Velaro. Das heißt, der Mehrwert ist da, Wer ihn nutzen möchte, kann ihn nutzen. Ich würde sagen, 60-70% der Branche werden in den nächsten 5-6 Jahren sicher auf den Trend aufspringen. Und es muss nicht Velaro sein, aber sicher auf den Trend KI zu nutzen im Arbeitsalltag. So, das ist gekommen, um einzuziehen. Künstliche Intelligenz ist ein Tool, was der Mensch geschaffen hat, um seinen Kopf zu entlasten. Wir sind alle von der körperlichen Arbeit, sind wir mit der Dampfmaschine, haben wir uns zu Kopfarbeitern entwickelt heutzutage, alle im Internet, am vernetzten Endgerät, am Computer. Und jetzt haben wir halt einen Teil unseres Hirns optimiert, sage ich mal, durch Technologie. Das wird der Mensch nutzen und das wird auch die Branche nutzen.
Vom Handwerker zum Kopfwerker.
Ja, das waren die letzten, was waren das, 180 Jahre, ja. Das ist die Entwicklung, die wir gesehen haben.
Oder zurück zum Prompt-Ingenieur, wie man so jetzt so schön sagt.
Da möchte ich, Entschuldigung, Anne.
Nein, ich wollte eigentlich jetzt, ich sag mal, den Rahmen ziehen, deswegen will ich dich jetzt nicht unterbrechen, erzähl gern.
Ja, da würde ich vielleicht noch mal kurz einspringen. Da habe ich nämlich noch zwei Sachen. Wir hatten vorhin jetzt viel über Prompting gesprochen und ja doch sehr KI-spezifische Sachen. Da wollte ich noch mal drauf hinweisen. Das ist nicht in Velaro. Also um Velaro zu nutzen, muss man nicht gut prompten können. Das übernehmen wir quasi alles im Hintergrund. Ne? Man muss eigentlich nur hochladen können, das Sachverständnis mitbringen, um alles zu kontrollieren. Und so einfache Software anwenden. Das zweite ist, der Gedanke kam mir jetzt eben, als ich an mein Tool gedacht habe, was hindert mich daran, das zu nutzen? Das ist etwas umfänglicher, etwas größer. Patrick, du sagtest jetzt auch mit Prosa, dass du da lange Jahre quasi gebraucht hast, um wirklich reinzukommen in die Materie. Wir versuchen, diese Hürde so einfach wie möglich zu machen mit Velaro. Man braucht mit Velaro auch als Erst-User, sag ich mal, oder als Erst-User braucht man vielleicht 30 bis 40 Minuten, um das Gutachten zu erstellen. Wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, braucht man 15, 20 Minuten, um das Gutachten damit zu erstellen. Das Tool ist sehr intuitiv. Ich denke, jeder wird es verstehen. Und für die, die es nicht verstehen, haben wir ein 1-Stunden-Webinar. Das kann man bei Recuvis im Shop buchen. Und da erklären wir einmal, wie man das Ganze in die Nutzung bringen kann. Mhm. Und eigentlich, wenn man das gemacht hat, kann man danach direkt loslegen und hat wirklich eine sehr geringe Einstiegshürde. So, also es geht sehr schnell. Man braucht keinen Tag, um sich einzulernen.
Sehr schön. Ich finde das sehr, sehr großartig, wie differenziert du das auch jetzt hier rübergebracht hast. Also dass KI jetzt weder das Allheilmittel noch der Feind ist, sondern letztendlich wie eine Art Wegbegleiter, weil ich doch verstanden wird, die man sich als Assistenz dann mit reinholt an den einen oder anderen Punkten. Ich habe, als ich in Köln zu dem Thema gesprochen habe, habe ich das Ganze ja aus der Sicht gesehen, dass die, also ich selber bin kein sehr technikaffiner Mensch und viele, die mir im Publikum saßen, sind es auch nicht. Ne? Also deswegen habe ich das wirklich ausschließlich aus Anwendersicht mal mit eingebracht und habe aber abgeschlossen mit dem Satz, und das habe ich aus einem wissenschaftlichen Podcast gehört, dass intuitives Arbeiten, was ja letztendlich die Basis für jedes wissenschaftliche Arbeiten ist, ja, dass das etwas ist, was die KI nicht vollends abnehmen wird, ja, und dass dieser letzte Schliff, den ein Sachverständiger mitbringt, der wird bleiben. Ich möchte jetzt nicht sagen für immer, weil keiner weiß, was für immer bedeutet, aber er wird auf jeden Fall bleiben. Das bedeutet, wir werden nicht ersetzt, weil das, glaube ich, auch so eine kleine Angst ist, ne. Ich finde es ganz wichtig, das Ganze als Begleiter und Chance zu sehen, nicht als Feind und auch nicht als unbedingt Herausforderung, sondern wirklich mit ganz, ganz tollen Tools, wie ihr auch eins anbietet, sich den Support zu holen, sich selbst zu entlasten und viele, viele Dinge, die, ich sag mal, neben unserer eigentlichen Arbeit drumherum passieren, auch ein bisschen zu verschlanken und vereinfachen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, so wenig habe ich seit Wochen nicht mehr gesagt. Ja, in der Folge ist aber gar nicht schlimm. Nein, um Gottes Willen.
So lange haben wir auch seit Wochen nicht mehr aufgenommen, glaube ich.
Nee. Ja, doch, also die Folge mit Robert und Peter, die war auch sehr,
stimmt,
sehr, sehr lang.
Ja, ja, das stimmt.
Okay, also vielleicht ganz kurz zum Schluss. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich bringe mal zum Gern dieses Thema Anekdoten noch mit auf den Tisch. Jetzt hast du ja in deiner Zeit, die du das Sachverständigenwesen geküsst hast, bestimmt mit dem einen oder anderen Kollegen schon zu tun. Hattest du so ein Erlebnis, wo du, ich sag mal, am liebsten dir mit der flachen Hand vom Kopf geschlagen hättest oder was dir total in Erinnerung geblieben ist? Weil das ja zwei Welten sind, die nicht unbedingt zusammenpassen müssen und jemand, der aus der einen Welt kommt, also eher aus dem technischen und informationslastigen Bereich und auf dieses Sachverständigenwesen trifft, vielleicht einen Moment hat, wo er sagt, okay, krass, damit habe ich nicht gerechnet. Hattest du so einen Moment?
Also ich glaube, ich habe nichts, was so schön ist wie deine Marder- und Musikgeschichte vom Anfang. Die war sehr schön. Nee, tatsächlich nicht. Also sicher kommt da was in den Kopf, wo Leute mal gesagt haben, oh mein Gott, ne, das ist ja ein bisschen rückschrittig, so zu arbeiten. Aber aus meiner Perspektive, ich verurteile da keinen, weil wir sind alle nur in unseren, ne, in unseren Rahmen reingewachsen und in unseren Gewohnheiten. Und demnach habe ich da nichts, wo ich sage, aus meiner technischen Perspektive, oh mein Gott, ne, wieso macht man das denn so? Genau, also volle Akzeptanz für den Markt und die Prozesse. Ich sage nur so, es gibt halt Verbesserungspotenzial in vielerlei Hinsicht,
Genau.
aber das haben wir alle überall. Genau, ja.
Mir bleibt da nur
Schön.
in Erinnerung der Vortrag, den du mal gehalten hast, Anne, zum Thema KI
Oh ja.
auf einer Veranstaltung, und plötzlich jemand entrüstet sagte, er nutzt GPT nicht, weil das ja immer noch nicht Ertragswert, Sachwert und Vergleichswert rechnen kann. Und wir dann so ein
Ja.
bisschen nachfragen mussten und dann am Ende des Tages rauskam, dass dieser Herr, der nachgefragt hat, dachte, ChatGPT wäre eine Gutachtensoftware.
Er hatte dann danach gefragt, nachdem wir immer, also wir hatten ja, also ich glaube, immer wenn wir das Thema auch mitbringen, bringen wir das nicht aus rechnerischer Sicht mit, sondern wie kann ich in den ganzen Prozessen drumherum es nutzen und mir eine gewisse Assistenz halt auch einholen? Und er fragte dann wirklich so ein bisschen pumpy hinten und so, ja, ist ja alles ganz nett, was Sie mir jetzt hier zeigen, aber wo kann ich jetzt hier meinen Verkehrswert mitberechnen? Ne? Und das war ja, das ist, aber es ist auch irgendwie, ich finde, das vielleicht noch zum Abschluss, künstliche Intelligenz ist so etwas, das hat sich nicht so sanft eingeschlichen. Das war auf einmal da, mit all seinen Fachbegriffen, mit all seinen Gegebenheiten. Es wurde jetzt niemand sanft darauf vorbereitet. Und ich glaube, was das, ich erinnere mich noch ganz kurz, Shoutout an unseren Gerichtsgutachter Arndt, falls er uns zuhört. Das war wirklich so, das muss ich noch kurz erzählen. Er schrieb mir
Das hat
eine
er aber auch
Nachricht und
verdient
gesagt,
jetzt.
ja. Und wie gesagt, Arndt ist ein ganz, 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 ganz großartiger und toller Kollege, sehr erfolgreicher Unternehmer. Also auch, wie gesagt, ich würde sagen, technisch nicht unaffin, ja, oder auch jetzt nicht älter oder so. Also jetzt vielleicht auch nicht Ende 20, aber jetzt auch nicht alt. Und er schrieb mir eine Nachricht und sagte dann nur, Anne, hast du mal fünf, können wir telefonieren? Und ich sagte, ja, Arndt, heute ist wirklich ganz, ganz schlecht. Was ist denn? Da können wir nicht nur 5 Minuten mal kurz telefonieren. Sag ich, ja, dann ruf halt an. Rief er an und sagte, Anne, kannst du mir erklären, was künstliche Intelligenz ist? Sag ich an, das ist jetzt nicht dein Ernst hier in 5 Minuten oder das war kurz runter, wobei es wäre vielleicht sogar möglich gewesen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, es ist da, es bleibt, davon gehen wir jetzt mal alle aus. Bedeutet, wir müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen, jeder auf einer ganz anderen Ebene und jeder in seinem Tempo. Kilian, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir packen euch viele Informationen auch nochmal in die Shownotes, die wir jetzt hier so haben fallen lassen und schließen, ich glaube, der längsten Podcast-Folge ab, die wir je aufgenommen haben. Deswegen.
Wow, okay.
Ja, das war jetzt die Osterpause. Jetzt sind wir alle wieder voll im Saft. Naja, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank. Geht raus in die Welt und bewertet.
Aber richtig. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Danke fürs Dasein. Ciao, ciao.
Danke dir, ciao.
Macht's gut.
Euer ImmoMark2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Das KfW-Förderprogramm für den klimafreundlichen Neubau hat sich seit seiner Einführung als sehr erfolgreich erwiesen und wird um weitere 300 Millionen Euro aufgestockt. Seit dem Start des Programms Anfang 2023 wurden bereits rund 100.000 neue Wohnungen gefördert. Unterstützung erhalten Neubauten und Erstkäufe von energieeffizienten Gebäuden, die den Standard Effizienzhaus 40 erfüllen. Das bedeutet, dass der Energiebedarf nur 40% des Bedarfs eines herkömmlichen Hauses betragen darf. Pro Wohnung können bis zu 150.000 Euro vergeben werden, wenn zusätzlich das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude erfüllt wird. Ohne dieses Siegel gibt es bis zu 100.000 Euro pro Wohnung. Anträge können von Investoren, Genossenschaften, Unternehmen und privaten Bauherren gestellt werden, müssen jedoch vor Baubeginn eingereicht werden. Das war euer ImmoMark2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.